Herzlich willkommen zurück beim Equidemia Podcast. Kleine Sommerpause hatten wir und jetzt sind wir auch wieder live und frisch dabei. Bei Equidemia, das wisst ihr schon, geht es natürlich um viel mehr als nur um Training. Es geht darum, eine neue Kultur im Umgang mit Pferden zu entwickeln. Eine, die auf wissenschaftlicher Evidenz basiert und zugleich die Seele der Beziehung bewahrt. Eine Kultur, die Pferden ein wirklich gutes Leben ermöglicht, und zwar jenseits von Funktionieren und Leistungsdruck. Und damit kommen wir auch zu meiner Gästin heute. Denn heute habe ich eine Gästin, die wie kaum jemand anders für diese Haltung steht. Die liebe Marlit Wendt. Marlit ist Wiederholungstäterin bei mir im Podcast und ich freue mich immer, mit ihr zu sprechen. Ich schätze sie unglaublich in ihrer Achtsamkeit, in ihrer Kompetenz, aber vor allem auch und mit ihrer liebevollen Vorreiterfunktion, die sie auf vielen Ebenen verkörpert. Marlit ist Ethologin, Forscherin, Trainerin, seit vielen Jahren eine der prägendsten Stimmen für positive Verstärkung und Tierschutz im Pferdetraining. Marlit hat gerade ihr neues Buch veröffentlicht und das heißt Resilienz, wie könnte es anders sein, und ist erschienen im Kosmos Verlag. Und genau darum geht's auch heute hier im Podcast. Es geht um das Thema Resilienz. Wir sprechen über die Frage, wie können Pferde und damit auch wir Menschen Resilienz entwickeln und wie können wir innere Stärke fördern, damit Pferde flexibel mit Belastungen umgehen und sich in unserer Welt sicher und selbstwirksam fühlen. Ganz zum Schluss haben wir noch eine kleine Überraschung für euch und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und hoffe, ihr genießt das Gespräch genauso sehr wie ich. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Heute habe ich die liebe Marlit Wendt als Wiederholungstäterin bei uns im Podcast. Und ich freue mich total auf das Gespräch, denn die Gespräche mit Marlit sind immer so schön und so bereichert. Herzlich willkommen, Marlit. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo, Selina. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, dass ich wieder da bin.
Ganz toll. Ich höre deine Stimme so gerne.
Ja, ach, das ist ja nett. Ich deine auch. Ich finde es immer sehr, sehr angenehm. Ich höre den Podcast ja auch wirklich immer sehr gerne. Also nicht jede Folge schaffe ich natürlich nicht. Das ist ja manchmal so. Aber ich finde, das ist immer so eine schöne Bandbreite an Themen, die da dargestellt wird, so dass man wirklich sich da ja stundenlang mit beschäftigen kann. Ich kann es nur empfehlen.
Oh, danke schön. Das ist total lieb von dir. Ich finde das immer noch erstaunlich, dass Menschen diesen Podcast hören. Und mittlerweile ziemlich viele. Ja, total. Ja. Ich habe das ja mal irgendwie hier so als Corona-Projekt quasi angefangen. Ja. Und am Anfang fiel mir das total schwer. Dann dachte ich mir, oh, jetzt musst du noch eine Folge machen. Oh nein. Und mittlerweile hören den irgendwie so viele Leute. Und wenn ich jetzt höre, dass du den hörst, und ich weiß, dass einige andere, sie wirklich Leute, vor denen ich viel Respekt habe, den hören, denke ich mir immer, oh, jetzt muss ich in Zukunft noch besser aufpassen, was ich da rausgehe.
Nein, auf keinen Fall. Ich finde es wirklich toll, weil ich denke eben auch, es ist immer schön als Format, weil man eben doch in diesen echten Gesprächen, finde ich, auch ganz andere Aspekte mitnimmt, als man aus Seminaren oder Büchern oder so, wenn es zu strukturiert ist, es ist halt eine andere Art zu denken und miteinander irgendwie zu kommunizieren, die da im Podcast so rüberkommt. Das finde ich so schön daran. Also, dass da so diese Wissenshäppchen gut vermittelt werden und dass es auch gleich verpackt wird mit irgendwie Denkansätzen und so weiter. Das finde ich so toll.
Ja, schön. Ja, und wir bemühen uns immer um ein bisschen Leichtigkeit. Das Leben ist schon schwierig genug. Da brauchen wir nicht noch die ganze Zeit im Podcast irgendwie jemandem predigen, was er alles nicht tun soll, sondern das Ich mag ganz gerne Perspektiven zeigen. Ja. Und da kommen wir direkt zu deinem Thema eigentlich. Ich mache mal einen ganz kurzen Ausblick in deine Biografie, Marlit. Denn klassischerweise ist dein Name für viele untrennbar mit R+ verbunden. Ja. Du warst ja eine der Vorreiterinnen auf dem Gebiet, hast ganz viel Pionierarbeit gemacht. Und jetzt hast du dich nochmal ganz intensiv mit dem Thema Resilienz beschäftigt.
Ja, genau.
Warum eigentlich gerade jetzt? Gab es da einen Punkt in deiner Forschung oder im Training, in dem dir klar wurde, das Thema braucht eigentlich ein eigenes Buch?
Ja, also den einen Moment gibt es meistens ja nicht, aber also für mich jedenfalls selten, sondern es ist dann eine Vielzahl an unterschiedlichen Aspekten, die dazu geführt haben. Weil grundsätzlich ist dieses ganze Thema Stress tatsächlich ja eins meiner Kernthemen seit vielen Jahren. Ich glaube, es hat einmal damit begonnen, dass so viele Menschen ja letztlich die Mimik und Verhaltensweisen des Pferdes wenig lesen konnten vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so noch, dass es damit dann begonnen hat, dass ich eben doch versucht habe, diese Forschungsergebnisse darzustellen, was tatsächlich ja das Stressgesicht beispielsweise ausmacht und wirklich da ein bisschen ja, Bildung anzubieten, ein Bildungsangebot anzubieten und nach und nach auch über diese Stresstypen, dass eben nicht jedes Pferd ja wahnsinnig aufgeregt ist, wenn es Stress hat, sondern dass es eben auch die passiven Stresstypen gibt, die eher ja, ja sich immer mehr in sich selbst verkriechen, wenn sie Stress haben. Und da kommen wir vielleicht später ja auch nochmal drauf, dass das so zwei grundsätzlich ganz verschiedene Themen sind. Und gerade zu dem Thema habe ich selber eben im Training sehr, sehr viele verschiedene Erfahrungen auch gesammelt. Ne? Dass es immer diese Ungerechtigkeiten gerade ja ruhigen Pferden in Anführungsstrichen gegenüber gab, dass man da den Stress einfach gar nicht gesehen hat, den diese Pferde hatten. Und folglich dann natürlich auch nichts dagegen getan hat, dass Stress im Training oder in der Haltung oder sonst wie im Umgang für das Pferd tatsächlich bittere Realität ist und die Menschen das oft gar nicht wahrgenommen haben. Also das waren so die grundsätzlichen Ursprünge dieses ganzen Themas. Und die letzten Jahre ist mir immer mehr bewusst geworden, auch wie eng verknüpft das Thema Stress halt natürlich auch mit Schmerzen ist. Also Stress durch Schmerzen, Stress durch irgendwelche Krankheitsbilder, chronischen Erkrankungen und so weiter. Und dass das, denke ich, auch so ein großer Punkt ist, den ich jetzt auch versucht habe, in diesem Buch so ein bisschen wieder aufzugreifen. Dieses, ja, wie kann man Pferde überhaupt ja unterstützen, indem dass sie ihr Leben so entspannt und ja locker wie möglich irgendwie leben können? Und da gehört für mich eben dieser Aspekt dazu. Zum einen, wie gehen wir mit Schmerzen und Krankheiten um? Wie gehen wir auch in der Haltung vielleicht damit um und so weiter? Aber eben auch, was für Pferde wollen wir denn eigentlich in Zukunft züchten? Haben, reiten, kaufen, also dass das ja eine große Frage ist, wie stabil im besten Sinne des Wortes sind die Pferde eigentlich. Ne? Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich versucht habe, da auch mit aufzugreifen.
Ich habe immer das Gefühl, wir stehen im Moment an so einer Schwelle, wo wir uns irgendwie entscheiden dürfen, in welche Richtung es weitergeht. Und ich hoffe immer, dass wir die richtige Entscheidung treffen und da auch für die Zukunft gute Grundsteine legen.
Ja, weil es in vielen Bereichen wird, ist es ja so, dass es irgendwie alles immer spektakulärer werden soll, die Bewegung spektakulärer oder bei anderen Rassen dann die, ja, einfach die Fellfarbenvielfalt oder eben lange Mähne und Puschel an den Beinen. Also irgendwas Besonderes möchte jeder anscheinend haben und dass das oftmals ja leider nicht gleichzeitig bedeutet, dass man die gesündesten, robustesten und resilientesten Pferde züchtet, sondern dass oft gerade dieser Fokus auf das Spezielle in der Öffentlichkeit dann in der Folge dazu führt, dass immer mehr Pferde geboren werden und leben letztendlich, die viele von diesen Eigenschaften gar nicht unbedingt von Natur aus sozusagen mitbringen oder von ihrer Genetik her nicht mitbringen. Und wo wir dann schauen müssen, wie kann man sie trotzdem, wo wir sie ja nun mal hier haben, dann so weit wie möglich unterstützen und wo muss man selber vielleicht ja auch Abstriche machen, weil das gehört für mich auch ganz eng zusammen, die eigene Sichtweise auf dieses Thema. Es ist ja einmal, dass wir dem Pferd ein glückliches Leben natürlich verschenken wollen, aber auf der anderen Seite möchte man selber ja auch möglichst wenig Stress im Leben mit Pferd haben und möchte vielleicht ja die eigenen Träume und Ziele so ein bisschen verfolgen, natürlich. Mhm. Aber manchmal gehört es auch dazu, dann Abschied zu nehmen von manchen Träumen, weil es letztlich stressfrei nicht zu schaffen ist, dann diesen Traum zu verfolgen letztlich. Ne? Mhm.
Ja, am Abschied nehmen bin ich Expertin mittlerweile, aber ich mag das One Welfare Modell so gerne von Christina Wilkins, wo wir diese drei Bereiche ineinander greifen sehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich bin jetzt in der ISIS-Konferenz das letzte Mal drüber gestolpert. Fand ich ganz schön zu sehen. Die haben ein schönes Modell gemacht und haben drei Kreise nebeneinander gemacht und haben gesagt, okay, Equine Welfare, Human Welfare. Mhm. Environmental Welfare. Mhm. Und eigentlich wollen wir diesen Bereich haben, wo das so überlappen kann.
Die Schnittmenge quasi von allen. Ja.
Mhm. Genau.
Das umschreibt das.
Das Wort,
ja, genau. Aber das umschreibt das doch, glaube ich, wirklich gut. Ja, total. Ja.
Total schön. Wir sind ja bei Equidemia, sind wir ganz oft dabei. Wir reden viel über das Five-Domain-Model und das ist ja auch beim Thema Resilienz nochmal total wichtig, wo wir irgendwie Ernährung, Umwelt, Gesundheit, Verhalten, mentale Zustände betrachten. Aber natürlich gehört der Mensch auch in dieses Modell irgendwo dazu. Und ja, ich finde es total schön und total wichtig, dass du das mit in den Fokus stellst.
Ja. Ja, also ich finde auch, weil wir, denke ich, alle ganz viel darüber noch ja, lernen dürfen. Ich glaube, das geht bei jedem von uns ja auch immer weiter letztendlich.
Ja.
Ne? Dass eben, dass man immer neue Felder sieht, die einem vielleicht früher gar nicht aufgefallen sind. Also ich fand für mich persönlich in den letzten Jahren, also vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder fast 15 Jahre, glaube ich, haben wir zum Beispiel diesen Übergang vom auch schon sehr großzügigen großen Aktivstall hin zu so einem Paddock Trail, zu einer Paddock Trail Geschichte gemacht, dass wir also noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Enrichment für die Pferde und so eingebaut haben. Und da fand ich auch nochmal, dass dieser Unterschied so wahnsinnig krass war. Also das, also mein ganzes Leben lang habe ich Pferde
krass,
in Offenstall,
ne?
In Offenstallhaltung und also auch nicht in Mini-Offenstellen, sondern schon auch, man hat sich immer schon bemüht, einiges für die Pferde zu machen. Aber ich fand das nochmal sehr, sehr spannend, wie viel Unterschiede das in Bezug auf die gesamte Dynamik der Gruppe macht, Tagesstrukturierung, wie sie den Tag irgendwie auf diesem Trail verbringen und zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Dinge dort tun. Also wir haben so einen kleinen Hügel da auch, wo sie im Sommer halt zum Beispiel bei großer Hitze dann da oben stehen und das genießen, dass da der Wind so ein bisschen, für Norddeutschland ist es halt
für
ein
Norddeutschland,
Hügel,
ne?
aber dass da so ein bisschen mehr Wind und weniger Insekten dann sind zum Beispiel, ne? Oder dass sie am Bach dann stehen und da halt diese feuchtere Luft genießen und so. Und im Winter ist es dann umgekehrt, dass sie manchmal dann in so einer Senke, die wir haben, dass sie dort dann liegen und schlafen, wo sie zum Beispiel im Sommer dann nie liegen, beispielsweise. Ne?
Ja.
Und das sind alles solche Dinge, die ich in dem Ausmaß in den vorherigen Haltungskonzepten nicht hatte. Und also was ich wirklich spannend finde, wie viel man durch, sage ich mal, Kleinigkeiten immer wieder verändern kann, gehört eben auch zu diesem Resilienzthema ja für mich dazu, dass man versucht, wie kann man noch mehr Wohlbefinden da beim Pferd erzeugen, weil letztendlich das Pferd ja je besser es sich fühlt oder je wohler es sich in seinem Leben fühlt, desto weniger kann Stress ihm letztlich anhaben. Also diese Stressverarbeitungskapazität ist eben besser, wenn das Pferd Kompensationsmöglichkeiten in jeglicher
hat.
Hinsicht hat.
Ja.
Genau.
Ja.
Und da gehört eben alles Mögliche dazu. Ne? Da gehört eben die Fütterung dazu, genauso wie hier die Darreichungsform des Futters zum Beispiel, ne? Dass es eben möglichst nicht nur die eine Heuraufe ist, wo alle stehen und sich dann keinen Meter mehr bewegen, so, sondern an verschiedenen Stellen verschiedene Qualitäten von Futter, von der hier von der
Rohfaser.
Von der Rohfaser,
Gehalt.
Genau, ja, genau. Und Kaumöglichkeiten her, dass man da Unterschiede macht zum Beispiel. Ne? Aber dass man eben auch unterschiedliche Bodenuntergründe macht, dass sie eben unterschiedliche Materialien haben, dass die Hufe unterschiedlich angeregt werden, aber genauso, dass sie sich auch hinlegen können, auch sowohl auf Gras als auch auf Sand, als auch, keine Ahnung, auf befestigten Boden oder Matten.
Stimulation
so einfach
im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne, genau. Und da ist man, glaube ich, wirklich, also kann man sich täglich irgendwie was Neues überlegen und ist nie am Ende. Das finde ich halt so schön, dass es auch ganz neue Möglichkeiten der Beobachtung und der Beschäftigung auch mit diesem Thema irgendwie so bedeutet. Ne? Dass manchmal auch wirklich einfach eine neue Bürste oder so ein neuer Besen, mit dem sie sich da scheuern können, dass das einfach toll zu beobachten ist, dass sie den dann annehmen. Und natürlich kann man immer sagen, ja, man hatte ja schon einen und ja, aber auf der anderen Seite kann man vielleicht mit diesem Neuen dann, weiß ich nicht, besser den Hintern kratzen oder so, keine Ahnung, ne? Dass es dann einfach eine Verbesserung des Alltags so bedeutet dann
Ja, ich
letztlich,
kann
ne?
dazu eine kleine Anekdote aus unserem Alltag erzählen. Er will ja kratzig, nämlich deswegen muss ich gerade dran denken, wirklich gerne den Popo. Er findet es wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und entsprechend habe ich meinen Mann gebeten, auch bei uns mal so Bürsten anzubringen, während mein Mann, Norweger, ne? Guckt mich dann so an und sagt, du weißt schon, dass wir Bäume haben.
Ja.
Ja, genau. Wusste ich aber auch, am liebsten kratzt er sich am Salzleckstein. Und ich fand es wirklich lästig, dass der immer runterfällt. Genau, haben wir ihm jetzt nochmal Bürsten auf der richtigen Höhe angebracht. Jetzt bleibt der Salzstein auch da, wo er hingehört. Ganz genau. Du hast es in deinem Buch ganz schön unter 10 Core-Faktoren, Kernfaktoren zusammengefasst. Einer davon ist die Selbstwirksamkeit. Und das ist für mich ein total wichtiger Faktor. Und ich erzähle immer, dass wir jetzt, wir haben diese Gnade, dass wir haben einen eigenen Berg und wir können die Pferde in die Utmang, also wir können die Pferde freilassen im Sommer. Und ich habe gedacht, das wäre die große Veränderung. Also der Moment, in dem ich die Türen aufmache, und das war auch eine Veränderung, ne? Also hat ganz viel zum Stresslevel und so oder zum Absenken des Stresslevels beigetragen, dass die Pferde eben Bewegung wählen konnten und Variationen hatten und entscheiden konnten, stehen sie auf Berg 1, 2 oder 3, stehen sie im Tal, stehen sie am Fjord, was machen sie denn mit sich? Wo möchten sie auch im Hinblick auf Insekten, was du so gerade erzählt hast, ne? Was bevorzugen sie? Und dann haben wir denen vor 1,5 Jahren Türen eingebaut, durch die sie wieder reinkommen konnten. Selbstständig. Und das hat die richtig krasse Veränderung gebracht. Also dieser, ne, Impact von Selbstwirksamkeit, nicht nur ich werde rausgeschmissen und muss da jetzt bleiben und dann brauche ich wieder einen Menschen, der die Tür aufmacht, damit ich wieder zurück nach Hause kommen kann, sondern ich kann kommen und gehen, wie ich möchte. Ich kann in meine Liegehalle rein oder an meinen Lieblingskratzbaum und dann kann ich auch wieder in die große Weite gehen, wenn ich irgendwie Bock darauf habe. Und das fand ich total spannend zu beobachten.
Ja, aber das glaube ich. Also finde ich auch total spannend, wie du es berichtest, weil ich denke auch, dass dieser Aspekt, dass der ganz, ganz wichtig ist, der Selbstwirksamkeit, das bedeutet ja einfach, dass das Pferd eben erlebt, wirklich buchstäblich am eigenen Leib erlebt und empfindet auch, dass es seine Welt zum Positiven verändern kann, dass es also etwas tun kann, was die eigene Situation verbessert oder etwas tun kann, was einem gefällt, ohne dass man von außen irgendwie daran gehindert wird oder eben aufgefordert wird, etwas zu tun. Das finde ich, um das nochmal so zu sagen, dass das so ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch was die Persönlichkeitsentwicklung natürlich angeht. Also das weiß man ja bei Menschen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der ja schon für Kinder wichtig ist, das zu erleben, dass sie auch was selber können und nicht nur eben eingeschränkt folgen müssen, was alle machen oder was die Mama sagt oder so, sondern dass man also auch das eigene Können so erlebt. Und das, denke ich, ist bei Pferden oft so unterschätzt und man merkt dann oft gar nicht, dass in dem Alltag von ganz vielen Pferden dieser Aspekt quasi, ich will jetzt nicht sagen, gleich null ist, aber eben, dass in so einer Pferdebox spürt man halt nicht wahnsinnig viel Selbstwirksamkeit. Ne? Das ist eben, da kann man vielleicht gerade noch überlegen, ob man mit dem Kopf zur Wand oder zur Stallgasse steht. So, ja, man kann sich vielleicht gerade noch hinlegen und wieder aufstehen, aber eben man kann noch nicht mal ein Stück geradeaus gehen oder noch nicht mal ein Stück traben oder galoppieren. Also je eingeschränkter der Lebensraum ist, desto weniger Selbstwirksamkeit kann überhaupt ja stattfinden. Ne? Und im Umkehrschluss heißt das für uns natürlich auch, dass wir eigentlich nicht zu viel machen können, sondern dass immer alles ein neues Angebot ist. Ne? Also noch mehr Fläche alleine macht es vielleicht nicht, sondern strukturierte Fläche, eben irgendwelche Angebote, was man probieren kann. Ne? Weil jetzt meinetwegen Knabberzweige sind natürlich eine ganz tolle Bereicherung des Speiseplans für die Pferde und auch einfach für die Beschäftigung der Pferde und so weiter. Und auch da ist es ja so, dass so in diesen klassischen Reitstellen oftmals ja relativ wenig stattfindet, was so etwas angeht, ne? Dass also sehr traditionell oft gefüttert wird, sehr strukturiert der Tag abläuft und dass da nicht sehr viel Platz für die Entfaltung oder die Eigeninitiative des Pferdes auch ist. Und damit, also je weniger Eigeninitiative und je weniger Entfaltungsmöglichkeiten da sind, desto weniger Selbstwirksamkeit letztendlich auch, ne? Und desto weniger Stolz auf sich selbst oder irgendwie positive ja, Persönlichkeitsentwicklung findet meiner Meinung nach statt letztendlich. Und dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass man ein Pferd hat, was vielleicht tendenziell keine eigenen Ideen einbringt oder eben auch ja, sich nicht wahnsinnig glücklich ständig fühlt oder leichtfüßig sich bewegt oder so, weil es das in seinem Alltag vielleicht auch wenig Gelegenheiten hat, sich selber überhaupt zu finden und sich selber darzustellen sozusagen. Ne?
Ja, also ich fand tatsächlich auch, als ich das beobachtet habe, ich hatte das Gefühl, es hat nochmal jemand so einen Stecker rausgezogen und es hat nochmal so Erdung gebracht, ganz viel Erdung gebracht. Und ich habe das vorhin schon erzählt, wir sind gerade dabei, nochmal ein bisschen zu bauen. Wir bauen jetzt eine Fußbodenheizung für den Winter, damit sie eben auch im Winter die Möglichkeit haben, nochmal trocken zu stehen und so. Trotzdem, bei allen Bemühungen, die wir hier haben, ist mir völlig klar, dass die meisten unserer Hörer weder einen eigenen Stall haben, noch irgendwie bei Wer wird Millionär gewonnen haben,
Genau.
um den ganz großen Wurf zu machen. Aber ich glaube fest daran, und ich glaube, da sind wir beide uns ja auch total einig, dass wir gar nicht 100.000 Euro investieren müssen, sondern dass das oft ganz kleine Dinge sind, die wir irgendwie in den Alltag mit integrieren können und die am Ende des Tages schon eine wirklich große Veränderung bringen. Und wir brauchen ja meistens gar nicht perfekt, sondern wir brauchen nur viele nette Anreize. Hast du ein paar Ideen?
Also mit den Knapperästen, denke ich, geht es ja
Ja.
los. Das, denke ich, kann
Ja.
man oft ja auch im Pensionsstall umsetzen, dass man da sich mal eine Liste holt, welche Baumarten dann ungiftig sind für Pferde und einfach mal ausprobiert, welche Arten von Blättern das eigene Pferd auch besonders mag, ob es nun Obstbäume sind oder eher Hasel oder
Ja.
Hainbuche, ist ja oft sehr beliebt, oder Weide, dass man da auch ja, die Unterschiede so sich mal klar macht oder mal verschiedene hier Kräuter anbietet, eben Brennnessel zum Beispiel mal selber schneidet und trocknet und zur Verfügung stellt. Oder hier Beifuß zum Beispiel fressen viele Pferde ganz gerne. Das sind
Ja.
ja große Pflanzen, kann man gut mal abschneiden und mitbringen. Ne? So, das hier ist nicht so wie bei Kaninchenfutter sammeln, dass man so kleine Blättchen,
Nee,
sondern so
genau.
schön große Pflanzen kann man mal ein paar Disteln mitbringen oder so. Also das wäre so auf diesem Bereich, in diesem Bereich, der, glaube ich, für alle umsetzbar ist. Aber eben mit diesen Schubbermöglichkeiten gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, von eben den klassischen Borsten von so einem Besen bis hin zu so Noppenmatten, Möglichkeiten oder Baumstämmen, die man irgendwo aufstellen kann, hinlegen kann, dass die Pferde sich kratzen können. Dann eben unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, kann man manchmal eben auch einfach mal hier Stroh, da Späne. Beispielsweise, ne, also dass man gar nicht jetzt zu sehr in irgendwas ganz Spezielles reingeht, so, ne, oder dass man manchmal kann man auch also Umwege einbauen, dass die Pferde eben ein bisschen mehr Struktur auf ihrem Paddock haben, dass man da eben Bereiche schafft, die vielleicht hier durch Sichtschutz abgetrennt sind, beispielsweise, dass sie da drum herum gehen. Oder was ich auch sehr schön finde, sind diese die nennen sich, glaube ich, auch Wassergräben, aus so einem Kunststoff, diese Gummidinger,
Ja,
die
die
man
mag ich auch, ja.
für den Springparcours eigentlich benutzt, diese Dinger. Weil da kann man dann ja eben auch Wasser reinmachen, sodass sie zum Beispiel einen Durchgang dann nur durch das Wasser zum Beispiel betreten können. Kann man im Herbst auch Blätter, so Laub reinmachen. Das ist einfach nochmal einen anderen Reiz, da drin rumwühlen und ja, vielleicht ein paar essbare Blätter finden oder auch einfach nur dieses Geräusch, was sich da ergibt, dann zu spüren. Also einfach, dass es sehr viele verschiedene ja, Reize sind. Oder man kann es natürlich auch in der Beschäftigung mit dem Pferd ganz unterschiedliche Dinge reinbringen. Man hat ja einmal vielleicht die eigene Liste an Dingen, die man möchte spazieren gehen, reiten, was auch immer, das Pferd ausbilden. Aber ich denke, es gibt eben auch viele Möglichkeiten, dass man zum Beispiel solche Spielzeuge verwendet, also diese Bälle, wo so ein Loch drin ist, wo, wenn das Pferd den am Boden rumrollt, diesen Ball, dass da was rausfällt, zum Beispiel, diese Futterbälle, dass man sowas mal
Ach, witzig,
verwendet.
die kannte ich bis jetzt nur für einen Hund.
Ja, genau, gibt's in groß auch für Pferde, genau,
Oh,
ja, genau.
spannend, ja.
Genau, das ist eben sowas, einfach, dass es sich mal beschäftigen kann, oder das klassische Möhre unter Eimer suchen, wäre die einfache Variante davon. Oder es gibt, wie für den Hund auch, gibt es diese Schnüffelteppiche auch. Hier, wenn man die für einen großen Hund nimmt, kann man da auch fürs Pferd das Mineralfutter drin verstecken zum Beispiel und es dann das suchen lassen, statt dass man das im Eimer also ja, einfach mit dem Futter gibt, kann man halt so ein Suchspiel machen. Und das bedeutet für das Pferd natürlich auch eine Bereicherung des Moments letztendlich. Ne? Das ist ein Unterschied, ob man mit einem Haps aus dem Eimer was frisst oder ob man diese Pellets dann irgendwie ja, sich zusammensucht, wie ein bisschen mehr wie in der Natur zum Beispiel dann. Ne?
Ja, und ich bin ja sowieso so ein ganz großer Freund von Nasenarbeit beim Pferd. Ich finde sie großartig. Ich
Faszinierend, oder?
total, total. Mein Kaltblutraber, der sucht auf der Weide, auf der kniehohes Gras. Interessierte ihn überhaupt nicht. Der geht los, seine Tasche suchen.
Ja, Wahnsinn.
Der geht
Ja.
Spuren. Ja, ist total. Und mit einer Begeisterung.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Stockenlahm auf allen vier Beinen und dann kriegt der Federn den Gang und sagt, yeah, diese Tasche ist seine. Steht dann
Also,
auf,
ja.
packt da rein, hat die Tasche im Mund und guckt mich an und sagt, war gut, oder?
Ja.
Mach mal auf hier.
Aber das ist ja richtig toll. Ja, also genau, sowas kreativ werden, das finde ich, ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Und gerade auch, wenn man vielleicht körperlich eingeschränkte Pferde hat oder Senioren hat oder so, dass man gerade da auch sich alternative Möglichkeiten abseits von dem Leistungsgedanken dann sucht. Aber ich denke auch für Sportpferde oder eben für gerittene Pferde ist das auch wichtig, immer wieder dieses Seele baumeln lassen und halt dieses, was bereichert wirklich den Lebensraum letztendlich oder den Alltag, ne? Weil auch einen Spaziergang kann man natürlich so oder so gestalten. Man kann entweder Strecke machen und sagen, dass man sich darauf fokussiert, aber man kann natürlich auch das Pferd selber Futter suchen lassen irgendwie. Sollte man natürlich auch die Pflanzen ein bisschen kennen, aber eben,
dass wäre
man
ganz gut.
aber dass man hier da unterwegs mal an der Hecke irgendwie ein paar Hagebutten fressen lässt oder hier eben auch die verschiedenen Blätter von den Bäumen mal kosten lässt, weil man hat ja nicht alles direkt auf dem eigenen Grundstück in der Regel, sondern da ist es dann manchmal ganz gut gezielt zu gucken, wo kann mein Pferd vielleicht einen Moment mal was anderes finden dann auch, ne?
Hat ja nicht jeder den eigenen Wald direkt vor der Tür, auch
wenn
es
eben.
schön wäre.
Genau, das ist so. Ne? Und auch auf unseren Koppeln ist ja oft dann, also mehr oder weniger Monokultur, dass ja auch Kräuter oft ja rar gesät sind, dass es ja wirklich hauptsächlich Gräser sind und da auch ja, meistens nur 2, 3 Arten von Gräsern sind. Von daher ist, glaube ich, alles, was man an mehr in dieser Hinsicht schafft, ist ganz, ganz wichtig und wird vielleicht ernährungsphysiologisch dann noch nicht immer so eine große Rolle spielen, wenn man es nicht gerade jeden Tag macht. Aber ich glaube eben von der...
Aber für die Seele.
Für die Seele ist das was ganz Tolles, genau. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Stressresilienz, dass die Pferde insgesamt mehr in sich ruhen, ne? Also Pferde, die sich wohlfühlen, ruhen mehr in sich und lassen sich auch nicht so leicht aus ihrem Gleichgewicht rausbringen. Oder wenn sie einmal kurz, natürlich, also Stress ist ja völlig normal. Es ist ja so, das ganze Leben ist voller Stress. Man kann das Pferd nicht in Watte packen und nie wieder eine stressige Situation haben, aber eben Pferde, die grundsätzlich resilient sind, also resistent gegen Stress sind, die können das besser verarbeiten und besser damit umgehen, das schneller wieder abschütteln. Und das ist ja, glaube ich, der große Vorteil, weil diese stressbedingten Problemfelder, also sogar Spätfolgen von chronischem Stress, die möchten wir alle nicht. Ne? Wir wollen ja alle vermeiden, dass unser Pferd aufgrund von chronischem Stress irgendwann Magengeschwür entwickelt oder eben ständig Kotwasser, Durchfall und sowas hat. Das wollen wir ja natürlich alle nicht. Aber das ist viel schneller passiert, als man so denkt. Ne? Und deshalb, glaube ich, ist das ganz wichtig, sich immer wieder mit diesem Thema zu beschäftigen, da auch wirklich ehrlich hinzugucken, ob das eigene Pferd eventuell doch ein Stressproblem haben könnte, ne? Weil oft geht es ja im Leben schon sehr früh los, also schon das Absetzen, wie es so gemacht wird, ist oftmals ja zu früh, zu abrupt, zu heftig halt, dass da ja schon der Grundstein oft für Magengeschwüre,
mangelnde Resilienz, ja.
Genau, mangelnde Resilienz ja gelegt wird, ne? Das Anreiten ist oft für viele Pferde so ein Bruch, der ganz schlimm ist, wo auch solche, solche Aspekte sind, dann die häufigen Stallwechsel, die viele Pferde miterleben, ist jedes Mal aus Sicht des Pferdes natürlich eine Katastrophe. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden, ist klar. Ne? Manchmal ziehen wir um und müssen das Pferd mitnehmen. Also es geht manchmal einfach nicht anders, das ist schon klar. Aber ich glaube, dieses ehrliche Gefühl hinzugucken, was mein Pferd braucht oder wie ich ihm helfen kann, möglichst wenig von diesen ganz traumatischen Erlebnissen zu haben, also wo es nicht schafft, damit umzugehen, ne? Weil aus der eigenen Herde gerissen zu werden, und irgendwie sich nicht mehr in der eigenen Haut wohlzufühlen, bei so einem Stallumzug, das ist halt krass, ne? Das sollte man wirklich nicht so oft machen, zum Beispiel. Und bei Dingen, die man möchte, jetzt ausreiten oder irgendwo mit dem Hänger hinfahren und so, da glaube ich, muss man sich auch immer wieder sagen, wenn ich es machen möchte, dann muss ich es üben. Und dann muss ich es eben kleinschrittig üben und eine Routine reinbringen, positive Erlebnisse damit schaffen und so, dass das Pferd das verarbeiten kann. Weil einfach machen und sich dann wundern, dass es immer schwieriger wird und man das Pferd auf dem Turnierplatz nicht mehr verladen kann, weil es dann nicht mehr auf dem Hänger geht und so. Das sind alles diese Dinge, die letztlich zeigen, dass man über so bestimmte Schwellen dann rübergegangen ist einfach. Und wo man dann natürlich in diese in dieses Stressfeld immer tiefer reingeht und letztlich keinen Weg wieder rausfindet, so leicht oftmals. Ne? Also das glaube ich, dass man möglichst viel Zeit eben für dieses Sicherheit schaffen und positive Erlebnisse schaffen und kleinschrittiges Üben da viel Zeit investieren kann und eben möglichst wenig traumatische Erlebnisse sammelt sozusagen.
Jetzt hast du gerade ganz viele Sachen angesprochen, die ich hier auf meinem Notizzettel vermerke, weil ich habe immer beim Podcasten so einen kleinen Notizzettel neben mir liegen und schreibe da immer die Sachen auf, wo ich nochmal später einhaken möchte. Ich mache da jetzt mal eine Klammer auf. Und du hast jetzt ganz viel über Stress gesprochen und auch so ein bisschen über Stressphysiologie. Ich würde ganz gerne nochmal da einhaken, wo du von verschiedenen Stresstypen gesprochen hast. Magst du da ein paar Worte zu sagen?
Auf jeden Fall, weil das finde ich selber auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil man kann allgemein eigentlich zwei Grundtypen voneinander unterscheiden, ne? Der eine ist der sogenannte aktive Stresstyp und der andere ist der sogenannte passive Stresstyp. Und diese beiden Typen sind sozusagen von der Empfindlichkeit des Gehirns auf unterschiedliche Stoffe ein bisschen unterschiedlich gepolt. Also man kann sagen, dass der eine Typ, der aktive Stresstyp, eben schneller auf Adrenalin reagiert und schneller sozusagen hochfährt bei Stress, also schnell seinen Stress nach außen hin zeigt. Deshalb nennt man ihn aktiv oder extrovertiert, weil er ihn sofort nach außen zeigt, indem Tänzeln, Kopf hochnehmen, Schweif hochheben. Also das eigentlich, was wir beim klassischen Vollblut-Araber par excellence so klischeemäßig kennen. Ne? Da ist es sind in der Regel, ich sag in der Regel, es sind nicht alle Araber aktive Stresstypen, aber eben das ist das Zuchtziel sozusagen, ein extrovertiertes Pferd zu haben, was eben sofort reagiert und sofort sich der Herzschlag hier erhöht und man wirklich diese Energie sofort spürt. Ne? Das hat man so als Klischeebild vielleicht im Kopf. Mhm. Der andere Stresstyp, der ist weniger auf Adrenalin empfindlich und mehr auf das Cortisol empfindlich, also mehr auf den Stoff, das Stresshormon, was eher langfristig bei chronischem Stress so viele Probleme macht sozusagen. Und dieser passive Stresstyp ist eher introvertiert, gehen diese Pferde mit Stress um. Das heißt, dass sie eben erstmal eben gerade nicht sich immer mehr nach außen darstellen, sondern immer weniger Reaktionen zeigen, also immer zeitlupenartiger Bewegungen zeigen, immer weniger Aktivität zeigen, also eher ruhigere Bewegungen zeigen, auch sogar immer weniger Augenbewegungen zeigen. Manche Pferde richten den Blick sogar so sehr weit, also quasi nach innen, dass sie gar nicht mehr sozusagen da sind. Also man könnte sagen, sie ziehen sich so mental in so ein Schneckenhaus zurück bei Stress. Mhm. Und das war von der Zucht her auch so gewünscht. Also man hat eben für einen Vollblüter oder auch heute ein Reitpferd möchte man natürlich einen extrovertierten Typ haben, der sofort reagiert und sofort eher auch mit Tempo, mit Geschwindigkeit, mit Aktivität reagiert. Und früher hat man eben diesen passiven Typ sehr geschätzt, weil wenn man so einen Flug auf dem Feld irgendwie hat, dann möchte man eben gerade kein Pferd haben, was nur weil ein Blatt runtergefallen ist, was dann losgaloppiert und weil es sich erschrocken hat, sofort das nach außen zeigt. Sondern da wollte man sicherlich tendenziell eher ein Pferd haben, was mit Stress nach innen geht und eher im Zweifelsfall stehen bleibt bei Stress. Ne? Das Problem ist nur, dass die Empfindung, die dahinter steckt, natürlich bei beiden Stresstypen die gleiche ist. Das heißt, der Kaltblüter, der Stress hat, hat innerlich nicht weniger Stress als der Araber, der es nach außen hin zeigt. Und es ist eben nur die Frage, wie gehen wir Menschen denn damit um? Weil wenn wir es nicht merken, dass der Kaltblüter genauso viel Stress hat wie der Araber, dann sagen wir vielleicht, oh, der ist brav, der ist ein gutes Schulpferd, der ist gelassen, der ist cool, könnte man sagen, ne? Bombproof oder was man alles für Begriffe dafür hat, und merkt gar nicht, dass dass diese Pferde Stress eben immer mehr in sich reinfressen. Die können oft sehr viel auch einstecken, also über Monate, Jahre funktionieren die dann in diesem Low-Level-Niveau sehr gut. Sie sind dann vielleicht sehr langsam, manche nennen sie dann auch faul oder stur, sie sind sehr runtergefahren dann. Aber sie nehmen immer mehr Stress auf, bis irgendwann sozusagen dieses Stressniveau so hoch ist, dass sie das nicht mehr kompensieren können. Und dann gibt es irgendwann sozusagen den Moment der Explosion, des Stressüberschusses, dass irgendwann der Tag kommt, wo eine Kleinigkeit dann reicht. Also dann reicht es manchmal wirklich, dass man, weiß ich nicht, in der Halle auf dem Pferd wie immer diese Jacke ausgezogen hat und die auf die Bande knallt. Und dann plötzlich kann es sein, dass auch der introvertierte Kaltblüter plötzlich, scheinbar plötzlich genug hat und dann über die Bande springt, weil er dann irgendwie sich ja quasi so erschrocken hat oder so in diesem Stressfilm auch so drin ist, weil dann gehen sie oft über Grenzen, sind sehr schmerzunempfindlich zum Beispiel. Ganz große Überreaktionen zeigen sie dann häufig. Also das passiert gar nicht selten, dass sie dann plötzlich anfangen, entweder in diesen Fluchtmodus zu gehen und wirklich durch einen Holzzaun durchrennen oder eben über die Bande springen oder sowas oder in diesen Aggressionsmodus gehen, dass sie dann plötzlich ganz gezielt anfangen zu treten oder zu beißen. Also dass so, wenn sie diese Grenze einmal überschritten ist, dass sie dann ja beim Satteln oder so plötzlich anfangen, auch ganz gezielt nach dem Menschen zu treten, zum Beispiel, weil sie dann einmal sagen, jetzt ist auch genug so, ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da viel mehr mit beschäftigen, dass diese beiden Typen grundsätzlich existieren quasi. Gibt natürlich auch Mischtypen, gibt natürlich auch bei allen Rassen beide Typen, ne? Es gibt auch introvertierte Araber, aber der introvertierte Araber ist wahrscheinlich trotzdem immer noch extrovertierter als
Als der introvertierte Kaltblüter, genau.
Genau. Aber also es gibt grundsätzlich immer die Typen in jeder Rasse, aber sie sind eben in manchen Rassen häufiger, weil von der Zucht gewünscht und in anderen Rassen eben seltener. Und ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, sich mit sich selber auch ehrlich zu sein. Ja, was habe ich für ein Pferd eigentlich vor mir? Ne, weil ist das wirklich so cool, wie ich glaube? Oder ist es eigentlich abgeschaltet? Ist es in der erlernten Hilflosigkeit drin? Ist es in diesem chronischen Stressgeschehen drin letztendlich? Ne? Wie kann ich ihm da wieder raushelfen, möglicherweise aus dem Schneckenhaus, wenn ich so ein introvertiertes Pferd habe? Oder andersrum, mir auch selber einzugestehen, dass ich vielleicht von meiner eigenen Art her manchmal auch überfordert bin mit bestimmten Situationen oder Typen, weil ich glaube auch andersrum, der wirklich extrovertierte Stresstyp, der überfordert viele Menschen auf eine andere Art natürlich auch, wenn man so ein Pferd hat, was durch jede Kleinigkeit wirklich extrem hochfährt und sehr, sehr aufgeregt nach außen ist, ist das auch nicht für jeden Menschen das Richtige, sozusagen, sich damit zu beschäftigen, ne?
Ja, ganz sicher nicht. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir immer wieder dabei auch erwähnen, das hat ja was mit genetischer Varianz zu tun. Das ist ja jetzt nicht so, dass das Pferd dich ärgern will oder dass du, ne, irgendwie, sondern es ist tatsächlich die genetische Varianz und zum Großteil ja auch eine durchaus sinnvolle Anpassung, biologische Anpassung, evolutionäre Anpassung auf den Lebensraum, auf den die eigentlich kommen. Und dann haben wir angefangen zu selektieren und zu züchten und uns zu überlegen, für welche Arbeit können wir denn womit besser umgehen und die teilweise dann auch aus den natürlichen Lebensräumen, ja, rausgenommen. Also wenn der Araber in der Wüste Stress hat, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Da kann er ja mal 40 Kilometer laufen.
Ja,
Ne?
genau. Aber
Bei
da,
uns
das
ist aber
ist
spätestens nach 40 Metern direkt ein Band da.
ja. Ja, genau. Ja, und das, ich glaube, ganz eng ist damit eben auch so, ja, dieses Bewegungsbedürfnis zum Beispiel auch be verknüpft, ne? Dass das bei einem Vollblüter natürlich insgesamt sehr viel höher ist, wie viel Strecke die pro Tag machen müssen, sozusagen, um sich auch ausgeglichen zu fühlen, um sich auch von der Muskulatur gut zu fühlen, letztendlich. Ne? Das, also ich kenne eine, nicht nur eine, also einige Araberzüchter zum Beispiel, und dass da eigentlich durch die Bank weg die meisten tatsächlich beschreiben, dass ihre Pferde wirklich erst richtig gut sind, sozusagen, und wirklich in sich ruhen. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn die echt jeden Tag 30, 40, 50 Kilometer laufen. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt
Das macht
Hochleistungssport,
Sinn.
aber dass sie
Ja, aber
überhaupt
es macht total
aktiv
Sinn.
sind. Und das ist natürlich immer die Frage, kann ich das überhaupt leisten? Ne? Also habe ich jeden Tag so viel Zeit, mich mit meinem Pferd zu beschäftigen, oder habe ich diese Anlage, wo es sich so viel selber bewegt? Weil so viel würden sich selbst auf unserer Anlage die Pferde wahrscheinlich nicht bewegen von sich aus, sondern von sich aus bewegen sie sich bei uns schon relativ viel, aber das sind meistens im Schnitt, wenn man eine größere Offenstallanlage hat, ist man bei 10 bis vielleicht 15 Kilometern, wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft, genau.
Genau. In kleineren Anlagen ist man bei 6 Kilometern am Tag oder sowas. Ne?
Ja,
Bei Boxenpferden
das.
noch niedriger, ne? Da ist man vielleicht bei 3 Kilometern am Tag, wenn sie ein bisschen im Paddock sind oder so. Aber das zeigt eben, wenn man dieses Bedürfnis gar nicht befriedigen kann, dann ist man immer in diesem Defizitbereich letztlich. Ne? Und dann ist man immer auch in dem, mit der Stressresilienz ist man immer in diesem Defizitbereich letztlich, ne?
Ja, ich hatte gerade im Sommercamp eine Feldenkreistrainerin dabei. Die hat gesagt, weißt du was, ist genau das Gleiche wie bei uns Menschen. Wir leiden auch unter Mangelbewegung, wenn wir den
Ja.
ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Und es
Ja.
stimmt.
Ja,
Ja, also mir
genau.
geht es ja auch besser, wenn ich morgens meine halbe Stunde Yoga mache.
Ja.
Wenn es nur die halbe Stunde ist. Also mehr wäre sicherlich schöner, aber damit
Genau.
kann ich schon Lebensqualität verbessern.
Ja, genau. Und das denke ich natürlich eben, den Idealfall, den gibt es selten und das ist auch nicht jeder Araber gleich. So will ich das jetzt auch nicht darstellen,
Nein,
ne? Es gibt da auch Couch
nein.
Potatoes, so, ne? Aber so
Darum geht es ja auch gar nicht.
von der Tendenz her, so, um das mal so einzuordnen, dass das eben, man glaube ich, es gut ist, wenn man ehrlich zu sich selber ist, was kann man eigentlich leisten und was passt in das eigene Leben und die eigene Lebenssituation auch rein, ne? Weil, ich habe nun keine Kinder, aber du hast ja eine Tochter und so. Und man muss ja da ja auch sehen, dass wenn man junge Mutter ist und ein Kleinkind hat, dann wird man wahrscheinlich nicht schaffen, gleichzeitig jeden Tag ja viel mit dem Pferd zu machen. Es sei denn, man hat eben das Umfeld entsprechend dazu dann, ne?
Ja, ganz genau. Das war ja auch der Grund, warum wir uns zum Beispiel Fohlen gekauft haben, als meine Tochter geboren wurde. Weil ich gesagt habe, es ist völlig unrealistisch, dass ich die nächsten 3 Jahre hier irgendwie 5 Pferde am Tag reite. Gute Aufzuchtsituationen schaffen, wachsen lassen. So.
Ja, genau. Und das finde ich ist optimal, sowas. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich vielleicht in der Gesellschaft oder in der Reiterszene auch noch weiter verändern darf, dass man wirklich, dass wir nicht alle gleich sind und wir haben nicht alle die genau gleichen Bedingungen und auch nicht die
Und auch
genau gleichen
Bedürfnisse.
Bedürfnisse, Ziele, Träume und dass man da vielleicht noch mal genauer hinguckt. Was ist eigentlich mein Traum oder meine Idee? Was kann ich realistisch überhaupt leisten? Und welches Pferd passt da rein? Oder
Passt
kann
da
ich
rein,
mich
ne?
meinem Pferd auch anpassen? Natürlich, meistens hat man dann ja schon irgendwie ein Pferd und muss dann gucken, wie kann man die Welt so verändern, dass das für dieses Team jetzt funktioniert? Weil die meisten von uns wollen sich ja dann vielleicht auch gar nicht trennen von dem Pferd, was vielleicht nicht optimal in das eigene Leben passt. Aber dann braucht man manchmal vielleicht ja, andere Ideen, ein anderes Haltungskonzept oder eben Freundin, die mitmacht oder so, ne? Dass man
In
da
Input von außen. Ja, und
genau.
Impuls, ja. Impuls ist das nächste Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Impulskontrolle und Selbstregulation ist eines deiner 10 Kernthemen in deinem Buch jetzt auch, in deinem neuen Buch. Vielleicht magst du es mal in die Kamera halten. Zeig's doch mal. Bitte,
Hier
zeig's doch
ist
mal.
es, genau.
Ja,
Zum
genau.
ersten Mal bin ich übrigens auf dem Cover. Ich war noch nie auf dem Cover von meinen Büchern. Ich habe ja schon genug Bücher
Wirklich?
geschrieben, aber
Wirklich?
dieses Mal wurde ich ausgewählt. Schön.
Oh, das ist ja eine Unverschämtheit. Noch nie warst du da drauf.
Nein, nein. Ich bin auch ein bisschen traurig. Nein, das stimmt nicht. Aber das, genau, dieses Mal schon. Und mein
Also,
Harry ist da auch mit drauf. Und
ja, wie
die doppelten
schön.
Ohren. Da hinten ist noch der Friese von meiner Freundin. Die Ohren sind da noch mit drauf. Und
Herzlichen Glückwunsch.
ja, danke
Erstmal.
schön.
Zum Buchcover, aber auch zum Buch. Ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ich bin ein kleines bisschen neidisch. Ich habe noch so viele Bücher im Kopf, aber ich habe ein kleines Kind, komme nicht dazu, die zu schreiben.
Ja.
Aber irgendwann kommt mein Moment. Warte ab, wenn die in der Schule ist.
Genau. Dann hast du Zeit, den ganzen Vormittag.
Dann müssen die ganzen Bücher raus aus mir, die wirbeln hier so im Bauch. Impulskontrolle und Selbstregulation, das war der,
Genau.
den ich
Die
ansprechen wollte.
Impulskontrolle, das ist ja eben quasi diese Fähigkeit, die ein Organismus hat, hier die eigenen Ideen auch mal einen Moment zurückzustellen, wenn man so will, ne? Die eigenen inneren Impulse. Wenn man so an ein ganz kleines Kind denkt, dann hat das noch mal in der Regel relativ wenig Impulskontrolle. Das heißt, das würde beim Adventskaffeetisch dann auch, weil es die Kerze, dass die Flamme interessant findet, würde es da sofort hingreifen, ne? Weil es eben sie das nicht selbst kontrollieren kann, das, was es jetzt als Bedürfnis hat, auch mal ein paar Sekunden abzuwarten. Ne? Und das ist eine Fähigkeit, die entwickelt sich sowohl beim Menschen als auch beim Pferd eben erst im Laufe der Lebenserfahrung. Und das ist insofern wichtig, weil man eben, wenn man wenig Impulskontrolle hat, dann erlebt man sehr häufig Momente der Frustration, weil man sehr häufig dann in Konflikte gerät zum Beispiel oder irgendwas Gefährliches macht. Ne? Die Flamme anfassen zum Beispiel wäre ja nicht wahnsinnig sinnvoll, dann tut man sich weh. Ne? Also es ist gut, Impulskontrolle zu haben und die eigenen Gefühle ein bisschen darüber bewusst und vom Verstand her so ein bisschen damit haushalten zu können, was jetzt das Wichtigste ist, sonst kann man keine Prioritäten bilden, sonst kann man eben, hat man keine Geduld, irgendwas abzuwarten, kann sich schlecht konzentrieren, so diese Dinge, ne? Und das ist bei unseren Pferden natürlich auch wichtig, dass wenn wir mit ihnen arbeiten wollen, dass sie eben sich ganz gut in ihren Emotionen regulieren können, also dass diese Selbstregulation und Impulskontrolle, dass die gut funktioniert, damit das Pferd eben nicht wie, also analog zu dem ganz kleinen Kind, ständig von einem Extrem ins nächste schwankt. Ne? Dass es einmal euphorisch den Keksen hinterher rennt und wenn man eine Sekunde zu spät reagiert hat, dann so verzweifelt ist, dass es quasi wie das kleine Kind, was dann in der Supermarktkasse zusammenbricht und brüllend am Boden liegt, was wir vielleicht alle vor Augen haben, weil es keine Fähigkeiten bekommt, dass solche Situationen wollen wir mit dem Pferd jetzt eher gerne nicht erleben, dass es eben nur durch eine kleine Frustration, weil wir zum Beispiel das Leckerli zu spät gegeben haben, dass es in so eine Extrememotion reingerät, ne? Dass es plötzlich ärgerlich wird, weil wir keinen Keks gegeben haben und dann anfängt zu steigen oder nach uns zu treten oder sowas. Ja. Ne? Sondern das heißt, dass man frühzeitig das im Hinterkopf behalten darf, dass es wichtig ist, dass das Pferd das lernt, dass es eben nicht immer sofort jedes Bedürfnis sozusagen ausgelebt werden kann.
Gestillt wird.
Ne? Genau, dass man mal einen Moment auch warten muss, weiß ich nicht, wenn man die Schüssel gibt oder so, ne? Dass man da sich die nicht aus der Hand grapschen lässt und vielleicht im dümmsten Fall dem Pferd sogar beibringt, immer distanzloser zu werden. Aber es ist eben auch aus Sicht der Impulskontrolle ist es halt auch gut, dass man dieses Abwarten immer mal mittrainiert, ne? Dass es auch innerlich einen Moment zur Ruhe kommen kann und eben auch da diese Aufregung vor der Fütterung zum Beispiel, dass die nicht so hoch fährt. Ne? Und das kann man, glaube ich, auf ganz viele verschiedene Situationen dann übertragen, dass es immer wichtig ist, dass das Pferd lernt, einen Moment bewusst nachzudenken, bevor es irgendwie aktiv wird. Ist ja alleine beim Aufsteigen an der Aufstiegshilfe oder so, möchte man ja auch, dass das Pferd da einen Moment steht und sich entspannt möglichst und wir aufsteigen können und dass es nicht dann schon im Bewegungsmodus ist und losläuft dann beispielsweise, ne, wenn wir noch halb im Aufsteigen sind oder so zum Beispiel. Ne? Das sind ja alles Dinge, da kann es auch eine Erziehungsfrage oder eine Trainingsfrage sein oder eine Rückenfrage sein oder eine Sattelfrage sein, alles Mögliche. Ne? Aber eben, es kann unter anderem auch eine Impulskontrollenfrage sein, dass das Pferd eben nie gelernt hat, dass nicht immer alles so nahtlos irgendwie so nacheinander passiert, sondern dass man, dass man immer bewusst darauf achtet, was mache ich hier jetzt eigentlich gerade und was wäre mein Idealbild für diese Situation und dass man die wirklich im Kopf behält, bevor man schon das nächste und das übernächste macht, weil oftmals geht alles so in einem Rutsch, das erlebe ich so bei ganz vielen, dass sie, weißt du, wenn man beim Putzplatz steht, dass sie oft quasi das Halfter noch nicht richtig abgenommen haben und schon mit dem Pferd halb losgehen und dann das Halfter noch so an die Seite hängen oder so. Ne? Und das ist aus Sicht des Pferdes sind solche Situationen halt schwierig, wenn das eine noch nicht zu Ende gebracht ist und das andere aber schon so halb gestartet ist. So, ne? Und so entstehen ganz viele Missverständnisse auch zwischen beiden Seiten, dass man eben die eine Seite, also das Pferd dann in der Regel sich auf nichts verlassen kann oder nichts richtig einordnen kann, was jetzt der nächste Plan ist oder die nächste Aufgabe ist. Und wir eben auch immer mehr in dieses mal eben schnell alles gleichzeitig machen verfallen. Ne? Und dann schafft man damit letztlich neuen Stress, den man ja vielleicht nicht gebraucht hätte in der Situation.
Und du wolltest sagen, Selbstregulation beim Menschen wäre auch eine gute Sache.
Wäre auch eine gute Sache. Genau. Und da gibt's ja ganz, ganz viele Techniken, ne? Auch eben dieses Atemtechniken gibt es, ne? Dass man selber auch mal guckt, dass man sich vielleicht einen Moment bewegt, bevor man mit dem Pferd überhaupt was macht oder dass man überhaupt einmal zur Ruhe kommt vom Alltagsstress, bevor man mit dem Pferd arbeitet oder so, ne? Da gibt's ja ganz viele, ganz viel wichtiges Wissen, was da schon bekannt ist. Und ich glaube, vieles kann man auf das Pferd letztlich übertragen, weil ich glaube eben auch gerade dieses mal durchatmen und mal einfach nebeneinander stehen und nichts anderes machen als in der Gegend rumstehen und atmen, so dass das, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt ist.
Ich sage immer so ein bisschen provokativ, Entspannung hilft immer.
Genau, ja. Und eben dieses Rumstehen, das ist eben sowieso was. Das finden wir Menschen oft langweilig oder ich es erlebe das bei meinen Schülerinnen und Schülern, dass das oft, dass sie so eine innere Unruhe spüren, dass man weiterkommen will und das Nächste machen will und das Übernächste. Und dass aber solange das schwierig ist, dieses Nichtstun, dann wird auch die Aktivität irgendwann schwierig.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ist es tatsächlich so, dass wir Menschen das langweilig finden oder können wir das vielleicht einfach nicht aushalten, weil wir auch hier, ne, also darauf trainiert werden, mit Unterstützung unseres Smartphones und gewisser Apps, dass wir ja irgendwie jeden Moment auf der Toilette an der Kaffeemaschine mit Swipen beschäftigt sind?
Ja. Ich glaube schon, genau. Also auch bei uns wird die Impulskontrolle, sagt man jedenfalls, immer geringer.
Schlechter, ne?
Dass
ne?
man immer schlechter, genau, man kann sich immer schlechter konzentrieren, immer schlechter auf was Längeres konzentrieren. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Riesenchance, die wir da haben, dass wir mit dem Pferd sowas lernen können oder sowas wieder erleben können, solche Momente. Es muss ja auch nicht rumstehen unbedingt sein, man kann auch wandern über den Platz zum Beispiel.
Da
aber auch da dieses, genau, diese
also,
Ziellosigkeit, ne? Dass man diese Absichtslosigkeit.
Absolut. Und ich sage immer so ein bisschen so, wir können ja, wenn wir in Entspannungstechniken gehen, wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten von, du hast Atmen angesprochen, von Breathwork über Trust-Technik, über Scentwork, über Matching Steps, über Meditation, über, wir haben ja da einen großen Pool an Tools, aus denen wir irgendwie schöpfen können. Und tatsächlich kann man sagen, Entspannung hilft immer. Es ist einfach.
Finde ich einen guten Satz, auf jeden Fall, genau.
Total schön,
das ist total gut, ja, genau. Weil das, denke ich, ist auch letztlich das Allerwichtigste, auch überhaupt im Umgang mit Pferden. Das formuliere ich gerne so, dass man sich auch darauf einstellt, dass das Pferd eigentlich ein anderes Lebenstempo insgesamt hat als wir. Das hat eben viel langsameres Lebenstempo und als wir. Und ich glaube, dass viele Pferde an sich durch uns schon überfordert sind, dass wir so schnell sind. Also, dass wir immer schnell das Nächste im Kopf haben und das Übernächste und das Pferd eben doch mehr Zeit im Schnitt braucht, sich Dinge zu verarbeiten, zur Ruhe zu kommen, das zu verstehen und so. Ne? Das sind nicht unbedingt die Dichter und Denker in der Tierwelt, sondern eben das sind Gefühlswesen halt. Ne? Die wollen sich wohlfühlen und wollen sich entspannen. Und ich vergleiche das oft so damit, dass wenn wir Menschen uns vorstellen, wir würden uns den ganzen Tag mit so Frettchen umgeben, dann würden wir, glaube ich, merken, was es bedeutet, wenn jemand ein schnelleres Lebenstempo hat, dass die eben ständig so herumwuseln und dann sind sie mal rechts und mal links und dann sind sie da drüben und hier wieder und da würden wir schnell nach einer Viertelstunde überfordert sein und denken, oh wow, das ist hier ganz schön anstrengend, da dabei zu sein. Merkt man manchmal auch mit Hundewelpen oder mit Kleinkindern, dass das eben sehr anstrengend ist, dieses, dass ständig irgendwas ist und ständig wollen die was und ständig wühlen sie da irgendwo rum, knapp hier am Kabel und da holen sie irgendwas aus der Wand raus oder keine Ahnung.
Ja,
und
genau.
dass man ständig gefragt ist. Und ich glaube, sich das immer wieder zu sagen, dass die Pferde halt im Schnitt so viel ruhiger und so viel mehr Zeit am Tag haben oder gefühlte Zeit haben, dass man sich darauf einlässt, dass man erstmal die eigene Ruhe findet und dass die meistens immer noch schneller ist als das Lebenstempo des Pferdes letztlich. Mhm. Ne?
Ja, das finde ich einen ganz schönen Das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Das ist auch ein schönes Ende eigentlich. Ziemlich schön, ziemlich rund. Gefällt mir total gut. Du weißt, ich bin ein großer Fan deiner Arbeit. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden mit dir sprechen.
Ja, ich ebenso. Ich liebe deine Arbeit auch sehr. Und freue mich immer, wenn wir miteinander sprechen.
Ja, genau. Und jetzt machen wir kurz die Werbetrommel auf. Denn wir haben für unsere Hörer auch ein Buch von dir zu gewinnen, nämlich das neue Resilienzbuch, weil ich das Thema so wichtig finde. Ja, zeig's nochmal.
Genau.
Zeig's bitte nochmal für alle. Ich finde das Thema so wichtig und ich finde es so groß und ich sehe, ne, also in der Equidemia-Welt reden wir viel über Ganganalysen, wir reden viel über Schmerz und auch Belastungsgrenzen, chronisch kranke Pferde und so. Und ich glaube, das Werkzeug Resilienz und das Werkzeug von wie viel Lebensqualität kann ich denn eigentlich damit schaffen, wird total unterschätzt. Auch weil viele dieser Mittel oder Methoden, die wir da anwenden können, einfach so einfach sind. Also das ist, ne, ich brauche keinen eigenen Stall dafür bauen, sondern ich kann mit kleinen Dingen, ein paar davon haben wir gerade besprochen, wirklich viel Impact haben, wirklich viel Lebensqualität verbessern. Und deswegen freue ich mich total darüber, dass du dieses großartige Buch geschrieben hast. Und deswegen möchten wir über Instagram und über den Newsletter auch ein Buch davon verlosen. Mit Autogramm von dir?
Ja, wer möchte, gerne.
Kriegen wir
natürlich.
das hin?
Ja,
Ja, das kriegen wir hin. Mit Autogramm von dir. Ich finde es großartig. Ich hätte auch gerne eins. Ich würde mir eins bestellen. Und das Gewinnspiel findet ihr jetzt am Wochenende auf Instagram. Könnt ihr einfach mitmachen. Und wer noch mehr Malit erleben möchte, Malit ist im Oktober bei uns auf Epidemia zum Webinar. Und wird auch über das Thema ist Stress, Resilienz in Wissenschaft und Praxis, wird darüber berichten und wird euch ganz viel Handwerkszeug geben. Ansonsten finden wir Malit natürlich. Deine Internetseite ist
Malitvent, mein Name.de.
Genau, verknüpfen wir in den Shownotes. Malit
Genau.
macht immer wieder coole Sachen. Und du hast jetzt angefangen, auch so Retreats anzubieten, ne?
Ja, grundsätzlich schon. Genau, ich war schon hier mit einigen Schülern einige Male bei den Wildpferden eben auf Sardinien. Das ist eine sehr schöne Sache. Und am Bodensee haben wir so einen Tierschutzhof, wo wir eine ganz große Herde haben mit um die 100 Pferden, wo ja, wo halt auch eben ja, man dieses Thema Pferde ja in ihren verschiedenen Formen sozusagen, wo man das erleben kann halt. Ja.
Ja, total spannend. Genau, das mit Sardinien, das habe ich nämlich im Kopf. Da wollte ich irgendwann, wenn der Zwerg in der Schule ist, warte ab, wenn der Zwerg in der Schule ist, dann bin ich dabei. Ich freue mich drauf.
Ich mich
Also.
Auch. Ja, vielen Dank dir, Selina, für die schöne
Ich
Zeit.
danke dir für heute. Das war großartig, wie immer. Und ich hoffe, wir sehen dich hier nicht zum letzten Mal.
Ja, das hoffe ich auch. Danke. Ciao.
Bis bald. Tschüss.